ARD. SWR Kultur. Forum.
Menschen mit Behinderung, Teilhabe unter Sparzwang. Rund 13 Millionen Menschen mit Beeinträchtigung gibt es in Deutschland. Und der Streit um ihre Ansprüche, zum Beispiel Eingliederungshilfe, steht symbolhaft für die kontroverse Debatte über den Sozialstaat. Die Leistungen sollen ein möglichst selbstbestimmtes Leben unterstützen und vieles steht auf dem Prüfstand. Gleichzeitig hat sich Deutschland 2009 verpflichtet, die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Was bedeutet dies für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen? Darum geht es im SWR Kulturforum mit Jürgen Dusel. Er ist Behindertenbeauftragter der Bundesregierung. Simon Dörr, er ist Journalist beim Südwestrundfunk, und mit Elspieta Szczebak. Sie ist Geschäftsführerin beim Down-Syndrom-Infocenter in Lauf bei Nürnberg. Und am Mikrofon ist Andrea Beer. Frau Szczebak, bei Ihnen gibt es unter anderem Vorträge, ein Freundschaftscafé oder Familienwochenenden und Sie beraten Betroffene und ihre Angehörigen. Wie reagieren denn Eltern oder Familien auf die Diagnose Down-Syndrom, auch Trisomie 21 genannt?
Sie reagieren ganz unterschiedlich auf die Diagnose. Es gibt keine einzelne Reaktion, die sich dann mal wiederholt hätte, wobei sich die Fragestellungen wiederholt. Natürlich gibt es einen markanten Meilenstein in den Reaktionen, und zwar verzeichnen wir ihn, seitdem die Debatte oder auch die Folge dieser Debatte um die Kassenzulassung des nicht-invasiven Bluttests hierzulande gesetzlich festgelegt und dann umgesetzt wurde. Und das haben wir seit 2022.
Damit kann man testen, ob ein Embryo Trisomie 21 hat.
Damit testet man das, und zwar schon ganz früh, schon anhand nur des Blutes der Mutter. Aber die Debatte verändert sich dahingehend, beziehungsweise es ist keine, oder die Fragestellungen, wir verzeichnen einen Rückgang der Geburten. Das ist nicht nur Bauchgefühl, sondern die gesetzlichen Krankenkassen melden schon Zahlen, wie wird der Test angewendet, wie häufig, und das ist gestiegen von Jahr zu Jahr.
Wir waren jetzt noch bei den Eltern und wie die reagieren, genau. Und nicht beim Bluttest. Also sie reagieren sehr unterschiedlich, sagen Sie.
Reagieren sehr unterschiedlich, sind aber eher verunsichert. Häufig sprechen sie, der Boden unter den Füßen ist uns weggezogen. Was bedeutet diese Diagnose? Wir haben doch gehört, dass 9 von 10 Frauen sich für eine Abtreibung entscheiden. Warum sollte ich die eine sein, die das nicht tut? Es ist von Unsicherheiten, von Ängsten, von Zukunftsängsten geprägt, jedes solches Gespräch.
Herr Dörr, Sie sind auf den Rollstuhl angewiesen und als Journalist auf dem ersten Arbeitsmarkt eine absolute Ausnahme. Mussten Sie dafür viele Hürden überwinden?
Absolut, ja. Also ich glaube, so eine Faustregel ist, dass ich, um das zu erreichen, was Menschen in meinem Alter oder mit meiner Qualifikation erreichen können, ich deutlich qualifizierter sein muss. Ich muss das, was ich an mehr Zeit zum Beispiel benötige, dadurch ausgleichen, dass ich meine Arbeit schneller, vielleicht auch besser mache als andere in kürzerer Zeit, um eben dieses Minus, was mir an Zeit oft natürlich vorliegt, irgendwie ausgleichen zu können, ja.
Warum haben Sie ein Minus an Zeit? Wie meinen Sie das?
Es gibt Wege zum Beispiel, wenn wir, ich arbeite ja viel im tagesaktuellen Bereich, wenn ich Hörfunknachrichten für Radioprogramme mache, dann gibt es die Wege von der Redaktion ins Studio. Da liegen oft zum Beispiel Türen dazwischen, die ich überwinden muss. Dafür brauche ich länger als meine Kolleginnen und Kollegen. Das können 30 Sekunden sein, das kann eine Minute sein. Das bedeutet aber natürlich auch, diese Minute muss ich irgendwo anders reinholen. Und das ist nur so ein plastisches Beispiel dafür, dass es natürlich viele Dinge in einer nicht behinderten Welt gibt, die ich als Mensch mit Behinderung überwinden muss, weil ganz, ganz viele Menschen um mich herum natürlich auch keine Behinderung haben. Und ich glaube, dadurch ist die Sichtbarkeit einfach nicht so da, welche Dinge benötigt werden und welche nicht. Es gibt zwar gesetzliche Grundlagen, aber der Alltag ist dann oft auch einfach ein bisschen was anderes.
Herr Dusel, Sie sind der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung und seit 30 Jahren ungefähr tätig in diesem Bereich Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung bzw. Beeinträchtigung. Bleiben wir mal beim Arbeitsmarkt. Warum ist ein Kollege wie Simon Dörr so eine Ausnahme?
Da gibt es viele Gründe. Das hat zum einen damit zu tun, dass es Vorurteile gibt gegen Menschen mit Behinderung, Menschen mit Schwerbehinderung, dass sie angeblich nicht so leistungsfähig wären wie Menschen ohne Behinderung, dass man sie nicht so gut kündigen könnte. Da gibt es einen besonderen Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderungen. Das hat alles damit zu tun, dass sich Menschen mit und ohne Behinderung viel zu wenig begegnen. Also dass potenzielle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Menschen mit Behinderungen kaum kennen. Und deswegen sind die Vorurteile offensichtlich da. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dafür sorgen, dass Menschen mit und ohne Behinderung sich ja gemeinsam begegnen können, in der Schule, möglichst schon in der Kita, in der Schule, dann auf der Arbeit, in der Freizeit, damit eben solche Vorurteile, die wirklich alle falsch sind, das ist wirklich evidenzbasiert, dass solche Vorurteile nicht kommen. Und hinzu kommt, dass wir in Deutschland sehr, sehr gut sind, Dinge kompliziert zu machen. Das heißt also, die Frage der Zuständigkeit, wenn dann ein Arbeitgeber jemanden einstellt mit einer Schwerbehinderung, wer ist zuständig? Ist es die Bundesagentur für Arbeit? Ist es die Deutsche Rentenversicherung? Ist es das Integrationsamt? Und auch diese Barriere sozusagen für Arbeitgeber, dass es so kompliziert ist, das schreckt auch viele ab.
Dabei gibt es ja eigentlich Gesetze, dass Unternehmen zum Beispiel einen bestimmten Prozentsatz Beschäftigte mit Menschen mit Behinderungen einstellen müssen. Warum klappt das so schlecht?
Naja, das ist genau der Punkt. Also Unternehmen ab einer gewissen Größe müssen 5% eben ihre Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen besetzen. Wenn sie es nicht tun, zahlen sie eine Ausgleichsabgabe. Und wir sehen einfach, dass der öffentliche Dienst es kaum schafft, sozusagen die 5%-Hürde zu nehmen. Wir kennen Bundesländer wie Sachsen-Anhalt oder auch Baden-Württemberg, die schaffen es auch nicht. Und im privaten Bereich ist es ebenso. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es notwendig ist, zweierlei zu tun. Also zum einen die Beschäftigungspflicht nochmal deutlich zu machen. Wir haben da auch mal eine vierte Stufe der Ausgleichsabgabe eingeführt. Aber auf der anderen Seite auch die Barrieren eben in diesem Zuständigkeitsdschungel, den wir haben, abzubauen. Und ich glaube, das würde schon dazu führen, dass mehr Menschen mit Schwerbehinderung eine Chance haben, einen Arbeitsplatz zu kriegen. Ich selbst bin auch einer, also ich bin blind. Und ich kann Ihnen auch Geschichten erzählen nach meinem Studium, wie schwer das war, überhaupt erstmal einzusteigen.
Können Sie noch kurz sagen, was die vierte Stufe der Ausgleichsabgabe ist?
Ja, wir staffeln sozusagen die Ausgleichsabgabe. Das ist also die Abgabe, die Arbeitgeber eben zahlen, wenn sie nicht schwerbehinderte Menschen einstellen. Und dieses Geld fließt dann an Arbeitgeber, die Leute einstellen und beispielsweise einen Arbeitsplatz dann behindertengerecht umbauen müssen. Und da gibt es, je nachdem, wie hoch die Beschäftigungsquote ist, also ist sie knapp unter 5% oder ist sie gar bei 0, gibt es eben verschiedene Höhen, verschiedene Stufen der Ausgleichsabgabe. Und ich habe vor ein paar Jahren der Bundesregierung gesagt, also wenn ein Viertel aller beschäftigungspflichtigen Unternehmen in Deutschland nicht mal einen einzigen Menschen mit Schwerbehinderung einstellen, dann müssen wir tatsächlich was tun, unter anderem eben auch eine vierte Stufe für die Nullbeschäftiger einführen. Und das ist sozusagen die vierte Stufe der Ausgleichsabgabe. Lieber wäre es mir natürlich, wenn die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber einfach verstehen würden, auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, dass Menschen mit Schwerbehinderung wirklich sehr gut qualifiziert sind und sehr gut ausgebildet sind. Es ist ganz interessant, wenn man sich die Gruppen der arbeitslosen Menschen anschaut und vergleicht die Gruppe der schwerbehinderten Menschen mit der Gruppe der Menschen, die eben keine Behinderung haben, aber arbeitslos sind, dann ist die Gruppe der schwerbehinderten arbeitslosen Menschen deutlich besser qualifiziert und trotzdem klappt das Matching nicht.
Frau Szczebak, Sie arbeiten ja in gemischten Teams bei sich im Down-Syndrom-Infocenter. Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen?
Das Team ist klein, es sind 9 Personen. Eine Kollegin und ein Kollege leben mit dem Down-Syndrom. Sie brauchen Unterstützung. Das sind Menschen mit Unterstützungsbedarf. Bei den angelernten Tätigkeiten, beide arbeiten bei uns im Versand, brauchen sie Assistenz. Also die Kollegin ist viel, viel länger im Team und sie hat ihre gelernten Arbeitsabläufe total gut drauf. Der Kollege braucht mehr Assistenz. Schon hier sehen wir, wie groß die Unterschiede untereinander sein können. Aber das bedeutet, es ist ein anderes Arbeitstempo, auf das man sich einstellen muss. Es kann nicht auf Zack gehen. Und selbst wenn der Rahmen steht und die Abläufe klar sind, die Person mit Down-Syndrom hat dennoch ihre eigene Denkweise, ihre eigene Arbeitsweise. Man muss sich sehr häufig hineindenken in das, wie sie kommuniziert, was sie sagt, warum steht sie auf einmal in meiner Tür und möchte mir unbedingt etwas erzählen. Meistens sage ich nicht, ich muss jetzt aber, sondern ich versuche mir die Zeit zu nehmen und sie kurz zu sprechen. Also es ist wirklich ein ganz anderes Miteinander und das kennen große Betriebe nicht. Und vielleicht ist es noch wichtig, wirklich noch einmal zu betonen, Menschen mit Behinderungen unterscheiden sich sehr, sehr, sehr untereinander. Auch Menschen mit Down-Syndrom unterscheiden sich sehr untereinander.
Aber es zeigt, wenn ich das sagen darf, und es ist ein wunderbares Beispiel, dass eben auch Menschen mit Down-Syndrom teilhaben können am allgemeinen Arbeitsmarkt und eben nicht regelmäßig in der Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten müssen.
Unbedingt, das stellen wir fest. Wir hatten sogar zu Menschen mit Down-Syndrom am Arbeitsmarkt 2023 eine Umfrage gemacht. Das ist eine Umfrage unter unseren Mitgliedern gewesen. Und das Ergebnis war an sich, das werden Sie jetzt vielleicht seltsam finden, aber für uns überraschend positiv. Wir sind bis dato davon ausgegangen, dass maximal 10% aller Erwachsenen mit Down-Syndrom in Deutschland auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind. Wir wurden überrascht von einer fast 18-prozentigen Größe. Ja, das war wirklich ein Hurra-Effekt, aber das ist immer noch eigentlich verschwindend wenig. Und man muss noch auch dazu sagen, alle im Grunde, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten, eine Stelle bekommen haben, das verdanken sie zum großen Teil dem absolut Engagement ihrer Angehörigen, ihrer Eltern, ihrer Familien.
In meinem Fall ist es ja tatsächlich auch so gewesen, dass meine eigenen Privilegien einfach ein Grund dafür waren, dass ich es auf den allgemeinen Arbeitsmarkt geschafft habe. Dadurch, dass ich finanziell über mein Elternhaus immer sehr gut abgesichert war, dadurch, dass ich auch von Rassismuserfahrungen frei geblieben bin, das sind alles Privilegien, die natürlich auf meinem Weg auch dazu geführt haben, überhaupt auf dem ersten allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein zu können.
Es sind ja 300.000 Menschen etwa tätig in solchen Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Ist das denn auch sozusagen eine Exklusion in gewisser Weise, weil es ist ja jetzt schon mehrfach gefallen, dass sich Menschen mit und ohne Behinderung oder Beeinträchtigung viel zu selten begegnen irgendwie im Alltag?
Ja, na klar. 300.000 Menschen arbeiten in Werkstätten für behinderte Menschen und das ist kein inklusiver Arbeitsmarkt, sondern das ist eine Rehabilitationseinrichtung. Die Menschen arbeiten dort eigentlich, um fit gemacht zu werden für den allgemeinen Arbeitsmarkt, oder sie arbeiten dort, weil sie eben nicht für den allgemeinen Arbeitsmarkt sozusagen in Frage kommen. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass die Zahl der Menschen geringer sein müssten. Das heißt also, ich bin der Überzeugung, dass viele Menschen dort auch eine Chance haben würden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, wenn die Rahmenbedingungen besser wären, weil wir einfach ein anachronistisches Recht haben in dem Bereich. Also früher sind in der Regel eben Menschen mit Down-Syndrom in die WFBM, in die Werkstatt gewechselt. Wir sehen jetzt, es gibt gute Chancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Viele Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen sind dort, Menschen mit Lernschwierigkeiten sind dort. Und ich bin gerade dabei, sozusagen der Bundesregierung Empfehlungen zu geben, wie man tatsächlich das Recht der Werkstätten auch verändert, weil bestimmte Nachteilsausgleiche, die man dort bekommt, bekommt man eben auch nur dort und nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Und das muss sich tatsächlich ändern. Und ich bin schon der Meinung, wenn die Bundesrepublik Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert durch Bund und Länder und in dieser UN-Behindertenrechtskonvention beschrieben ist, dass alle Menschen einen Zugang haben müssen zum allgemeinen Arbeitsmarkt, dann reicht es halt nicht, das zu ratifizieren, sondern dann muss der Staat dann Maßnahmen ergreifen, damit Menschen mit Behinderungen diese Rechte auch einlösen können.
Gleichzeitig sehe ich zumindest, dass es nicht einfach ist, Menschen mit Behinderungen, Frau Schäberk hat es ja auch gesagt, es ist ja sehr unterschiedlich, wie Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt aktiv sein können und auch welche Rahmenbedarfe sie haben. In meinem Fall sind das regelmäßige Besuche der Physiotherapie, auch regelmäßige Arztbesuche. Die lassen sich in meinen Vollzeitjob eigentlich nicht integrieren. Wenn ich also sage, ich möchte auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein, muss ich mir überlegen, passt das mit meinem Therapieplan beispielsweise zusammen, der für meine Gesundheit gut ist? Und ich muss für mich sagen, das tut es nicht. Und es ist auch nicht möglich, vielleicht liegt das auch an meiner Tätigkeit, aber es ist nicht so einfach möglich, meinen Therapieplan zum Beispiel in meinen Arbeitsalltag zu integrieren. Das geht einfach nicht, dass ich mittags oder nachmittags irgendwann mal zur Physiotherapie gehe und dann wieder zurückkomme zur Arbeit und dann mache ich die Sendung weiter so ungefähr. Und ich glaube, deswegen muss man auch sagen, solange es keine wirklich inklusiven Möglichkeiten gibt, dass Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sind, muss es auch zumindest für den Übergang Optionen geben, dass Räume geschaffen werden, in denen Menschen mit Behinderung genau dafür halt sorgen können, dass auch für ihre Gesundheit gesorgt ist.
Ich frage aber jetzt wirklich sehr, sehr ketzerisch oder Gretchenfrage, aber kann sich diese Gesellschaft Inklusion überhaupt leisten? Das ist nicht meine Meinung, aber das höre ich. Das können wir doch uns nicht leisten. Deshalb gibt
ich glaube,
es
die
ja
Frage ist nicht, ob wir uns Inklusion leisten können, sondern die Frage ist, ob wir es uns leisten können, keine Inklusion zu machen. Es geht ja jetzt nicht um irgendwelche Wohltaten oder Freundlichkeiten, sondern es geht um die Umsetzung von Menschenrechten. Also Menschen mit Behinderungen sind Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und sie haben genau die gleichen Rechte auf Teilhabe wie alle anderen auch. Und wenn Sie das politisch Verantwortlichen sagen, dann werden die alle sagen, das unterschreibe ich sofort. Aber die Frage ist, wie bestimmt das sozusagen deren Alltag? Natürlich haben wir ein Arbeitsleben, das relativ reglementiert ist, das nicht so flexibel ist und da, wo auch Therapiepläne teilweise wirklich knirschen, im wahrsten Sinn des Wortes. Das ist in Werkstätten für behinderte Menschen aber auch nicht anders. Und ich glaube, wir sind da zu starr. Also nochmal zurück auf Menschen mit Down-Syndrom. Ich kenne ganz viele Menschen, die über Teilqualifikationen, also sozusagen was erreichen konnten, die sich ausprobieren konnten und die mir oft erzählt haben, alle haben gesagt, das schaffst du nie. Alle haben mir gesagt, aus dir wird sowieso nichts. Und durch gute Qualifikation und Unterstützung leben die Menschen jetzt ein selbstbestimmtes Leben. Das ist wunderbar. Und ich glaube, wir müssen da weitermachen. Und ich mache mir große Sorgen, Sie haben recht, dass in unserer Gesellschaft gerade so ein bisschen was wegrutscht. Also dass die Stimmen lauter werden, die wieder fragen, können wir uns das leisten? Wollen wir uns das leisten? Das haben wir schon alles mal gehabt.
Unsere Politik macht das aber gerade, indem sie einfach den Sparstift da ansetzt, wo wir für die Inklusion Gelder brauchen. Teilhabe ist mit Geld tatsächlich machbar.
Sie sprechen jetzt die Eingliederungshilfe ein, denke ich. Das ist wirklich ein Punkt und da bin ich auch sehr alarmiert. Und ich will mir vielleicht zunächst sagen, also wenn die Kosten der Eingliederungshilfe wirklich steigen, und sie steigen ja in den letzten Jahren ziemlich deutlich, und die Kommunen und die Länder sagen das sehr deutlich, dann finde ich erstmal es in Ordnung, wenn man sagt, man guckt mal drauf, woran es liegt. Und dann kann man auch sehr schnell, wenn man wirklich evidenzbasiert diskutiert, also nicht nach Gefühl, sondern wir gucken uns mal die Zahlen, dann kann man sehr schnell erklären, warum steigen die Kosten.
Und vielleicht, Entschuldigung, Herr Dusel, dass wir noch kurz klären, was die Eingliederungshilfe eigentlich genau ist. Also das ist im Sozialgesetzbuch geregelt und betrifft eben das Leben von Menschen mit körperlichen, geistigen, seelischen oder mehrfachen Behinderungen, wenn sie Unterstützung zur Teilhabe brauchen. Also darum geht es eben auch in der Debatte um Sparen oder Einsparen oder Kürzungen in der sogenannten Sozialstaatsdebatte.
Wenn die Kosten tatsächlich steigen, sollte man drauf schauen, woran liegt es. Würde jeder von uns machen. Wenn man dann drauf guckt, stellt man ziemlich schnell fest, es ist auch deswegen so, weil in Deutschland zurzeit sowieso alles teurer wird. Also die Energiekosten steigen, wir haben eine höhere Inflation. Und es kommt noch was hinzu, dass nämlich Menschen mit Behinderungen älter werden. Und wir dürfen es nie vergessen, dass bis 1945 Menschen mit Behinderungen ermordet wurden. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile Menschen, die Gott sei Dank alt werden und die natürlich im Alter höhere Kosten haben, weil jeder Mensch im Alter höhere Kosten hat. Es geht um Fragen der Pflege und so weiter. Und wenn man dann tatsächlich die Diskussion führt und die führe ich zurzeit intensiv und sagt, okay, dann lass uns mal darüber nachdenken, was können wir denn tun, damit die Kosten irgendwie runtergehen, dann finde ich es halt unglaublich fantasielos zu sagen, naja, dann kürzen wir einfach um 30%, weil die Kosten um 30% gestiegen sind. Ja. Besser fände ich es, wenn wir den Rotstift oder besser die Axt anlegen würden an dieser extrem hohen Bürokratie, die wir haben in unserem Land. Das kostet nämlich auch Geld. Und an den wirklich die Leute enervierenden Verfahren, die wir haben. Und ich glaube, da könnte man eine Menge Geld einsparen. Und wenn ich das noch sagen darf, was mir völlig zu kurz kommt, ist die Frage auch, was tun denn die Länder und Kommunen dafür, dass Menschen mit Behinderung mal eine Chance haben, rauszukommen aus dem Bezug der Eingliederungshilfe? Also mal wirklich auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln können, aus dem Heim ausziehen können, weil es eine barrierefreie Wohnung in der Stadt gibt. Da passiert nämlich so gut wie nichts. Und deswegen finde ich es wirklich fantasielos zu sagen, naja, dann gehen wir an die Leistungen ran.
Frau Stellberg, Sie wollten was sagen?
Ja, ich wollte ganz konkret eben da ansetzen bei diesem Stichwort Bürokratieabbau. Warum muss eine Familie mit einem Angehörigen mit Down-Syndrom, bei dem die Diagnose vorgeburtlich stand und das Down-Syndrom, die Trisomie 21, nicht therapierbar ist und niemals verschwindet, auch nicht nach dem 18. Lebensjahr, warum müssen diese Familien sich Jahr um Jahr fast rechtfertigen oder zum Beispiel bei dem Übergang in die Volljährigkeit spätestens da bei einem Schwerbehindertenausweis, der befristet ist, warum müssen sie noch einmal alles begründen mit aufwendigen Anträgen? Oder warum müssen sie jede Leistung der Eingliederungshilfe, ob das Teilhabe an der Freizeit ist, eines Kindes mit Down-Syndrom beantragen, aufwendig die Ablehnung bekommen, Widerspruch begründen, 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 immer Hosen ausziehen, alle Kosten ausbreiten vor den Behörden? Und am Ende zu hören zu bekommen, na ja, aber für die Freizeitgestaltung des Kindes sind die Eltern zuständig. Und außerdem gibt es doch Angebote für die Menschen mit Behinderung. Warum muss ein Kind an einer Freizeitbeschäftigung mit anderen teilnehmen? Das macht mich wütend.
Das ist genau das, was ich meine. Genau das, was ich meine, das ist sozusagen Ergebnis einer Misstrauenskultur in diesem Land.
Genau.
Und ich erlebe halt auch viele Eingaben und stelle halt einfach fest, dass sich viele Eltern auch von Kindern mit Behinderungen in so vielen Amtsstuben in Deutschland mehr so als Bittsteller vorkommen, denn als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger. Und das ist schlecht für unsere Demokratie. Und deswegen sage ich, also liebe Leute, wenn wir jetzt über Reformen reden, dann lasst uns über gute Reformen reden. Das heißt also, kluge Ideen, wie man es einfach machen kann. Und ich könnte Ihnen viele Beispiele wirklich sagen, die komplett gaga sind. Also wo Leute dann jeden Monat, wenn sie in der Werkstatt arbeiten, nachweisen müssen, ob ihr Werkstattlohn, der nun wirklich vielleicht bei 200 Euro liegt, ob da irgendwie ein paar Cent auf die Grundsicherung angerechnet werden müssen oder nicht. Das nervt wirklich alle. Also auch die Leute in den Ämtern nervt das. Aber so ist die Rechtslage. Und deswegen war mein Vorschlag, wenn man dann über Sozialstaatsreform redet, lasst uns bitte das große Rad drehen, also wirklich mal was verändern und nicht so klein-klein.
Und wenn die Politik den Menschen mehr Vertrauen entgegenbringen würde, meinetwegen die Regierung, jetzt fokussieren wir uns darauf, würde auch das Vertrauen der Menschen in Politik steigen. Und will das die Demokratie eigentlich nicht? Weil das ist auch ein großes Manko.
Stichwort Vertrauen. Es geht ja jetzt in dieser Sozialstaatsdebatte zum Beispiel, wenn es um die sogenannte Eingliederungshilfe geht für Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen, geht es einfach ums Geld. Der Kanzleramtsminister hat es jetzt mehrfach nochmal betont. Es gibt ein Finanzierungsdefizit von rund 32 Milliarden Euro allein im Jahr 2025 schon. Und Bund, Länder und Kommunen streiten und diskutieren die ganze Zeit. Also wer bezahlt was, und wir haben das Geld einfach nicht.
Also da bin ich vorsichtig. Also wenn wir Geld haben, um einfach mal die Benzinpreise für 2 Monate locker zu deckeln, dann ist es eine Frage der Priorität. Und man kann schon sagen, dass die Kommunen chronisch unterfinanziert sind. Dann aber sozusagen das auf dem Rücken der Leute auszutragen, die nun wirklich Leistungen brauchen, um ein menschenwürdiges Leben zu leben, das finde ich ein bisschen schäbig. Und wenn man da noch so Begriffe hört, wie die behinderten Menschen sollten sich vom Schlaraffenland verabschieden, dann denke ich, ist in so manchen Leuten eben dieser Wertekompass abhanden gekommen. Ich bin sehr dafür, dass wir sparen, aber dass wir klug sparen. Und wenn wir wirklich mal dazu kämen, dass man sich als Mensch mit Behinderungen nicht so viel helfen lassen müsste, weil wir eben beispielsweise mehr Barrierefreiheit hätten, dann würden auch Kosten der Eingliederungshilfe deutlich gesenkt werden.
Ich glaube, das ist auch eine Frage der Sichtbarkeit. Ich glaube, dass wir auch in den Medien übrigens viel zu wenige Menschen mit Behinderung abbilden. In den Unternehmen, in den Medien, in der Gesellschaft ganz grundsätzlich. Und das macht das natürlich umso schwerer für Menschen mit Behinderung, erfolgreich zu lobbyieren.
Es gab ja eine Stadtbilddebatte, die Bundeskanzler Merz losgetreten hat. Da bezog sich das auf das Stadtbild und Migranten. Müsste man vielleicht eine Stadtbilddebatte führen und sagen, hey, wo begegnen sich überhaupt Menschen mit und ohne Behinderung, sei sie jetzt körperlich oder geistig, Herr Dörr?
Also ich glaube, dieser Stadtbildbegriff ist zu Recht negativ aufgeladen. Deswegen ist das, glaube ich, der falsche Ansatz, um so eine Debatte zu führen. Ich glaube aber, dass wir natürlich, und zwar gesamtgesellschaftlich, eine Debatte darüber führen müssen, wie wir Menschen mit Behinderung besser abbilden können.
Naja, wir hatten jetzt gerade die
Frau
Situation.
Frau Stebbach vielleicht war, glaube ich, gerade noch vor Ihnen dran, in Anführungszeichen.
Ja und nein, also die medial, also wenn ich daran denke, das ist, wo werden Sie vertreten? In den Medien zum Beispiel, in den Filmen, in den Sendungen. Wir bekommen hier eigentlich andauernd seit wirklich vielen Jahren Anfragen nach Beteiligung von Personen mit Down-Syndrom in Serie XY. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, ja? Aber es gibt, glaube ich, keine deutsche Serie mehr, die nicht was drauf hält, eine Folge zu drehen mit einer Person mit Down-Syndrom. Ob das die Bergretter sind oder, ach, was weiß ich, alle deutsche Serien. Das ist gut, das ist in Ordnung, damit wird die Vielfalt abgebildet. Das ist ein kleines Mosaiksteinchen dafür, dass wir eine Debatte führen, aber das ist ein großes Wort. Wer führt die Debatten? Im Elfenbeinturm führen wir sie durchaus. Es geht um normale, basale Begegnungen und Gespräche. Und ich wette, alle von uns dreien, die wir da sitzen, machen die Erfahrung, wenn man nicht einen Angehörigen mit irgendeiner Art von Behinderung, Beeinträchtigung, Lernschwierigkeiten hat, im Freundeskreis vielleicht nicht jemanden hat, dann führen wir auch keine Debatte über die Behinderung oder Menschen mit Behinderung. Nur eine direkte Begegnung, eine Bezugsperson, ein Leben, ein Alltag, die bewegen Menschen dazu, darüber zu sprechen und das im Blick zu haben. Ich glaube, ich bin ein gutes Beispiel dafür. Ich habe kein Kind mit Down-Syndrom. Ich bin hier im Infocenter ohne diesen persönlichen Bezug. Durch Zufall.
Man sagt ja so gern, eine Shopping Mall ist barrierefrei, die Schule nicht. Also die Leute müssen ja auch irgendwie hinkommen. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen, Herr Dörr? Oder auch nicht nur Ihre persönlich jetzt, sondern wie ist Ihre Wahrnehmung von Barrierefreiheit überhaupt in Deutschland?
Auch da muss man sagen, das ist natürlich jetzt wieder ein sehr individueller Werdegang, den ich hingelegt habe. Ich bin in einen inklusiven Kindergarten gegangen und habe danach 8 Jahre lang Regelschulen besucht. Also Schulen, an denen Menschen mit Behinderung neben mir nicht vorkam. Das war insofern eine schöne Erfahrung, als dass ich gesehen habe, dass das geht, dass das möglich ist, dass es möglich gemacht wird. An meiner Grundschule zum Beispiel, das ist ein Altbau gewesen, wie so häufig das ja bei Grundschulen der Fall ist. Da musste ein Treppenlift eingebaut werden. Ich hatte eine Inklusionshilfe, die mich in der Schule begleitet hat, ohne die das nicht möglich gewesen wäre übrigens, eine Regelschule zu besuchen. Und doch habe ich dann im jugendlichen Alter festgestellt, dass dieses System, dieses rein nicht behinderte System, in dem ich bisher aufgewachsen bin, so für mich nicht funktioniert. Denn ich habe viele Menschen in meinem Umfeld gehabt, in meiner Klasse, in meiner Stufe, die natürlich abgesehen von mir überhaupt keine Berührungspunkte zu Menschen mit Behinderung hatten bisher. Weil damals war die Diskussion um Inklusion ja auch noch eine ganz andere. Als ich 2006 auf die Grundschule gekommen bin, mussten wir sehr viele Anträge unterschreiben, dass wir das auch wirklich wollen auf einer Regelschule. Und als ich dann 8 Jahre später auf eine inklusive Schule, auf ein Internat in der Nähe von Heidelberg gewechselt bin, mussten wir wieder sehr viel Papierkram machen, damit das überhaupt möglich wird. Weil diese Schule, auf die ich dann in der 8. Klasse gewechselt bin, ein Bildungscampus war, der Menschen aus ganz Deutschland beherbergt hat, mit allen Schulformen, die Baden-Württemberg eben so zu bieten hat. Das war natürlich dadurch ein riesiger Campus mit vielen, vielen Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen. Und es waren eben auch Menschen ohne Behinderung an dieser Schule. Man muss dazu sagen, es war eine Privatschule. Das bedeutet, die Kostenfrage musste damals geklärt werden. Und auch da sind mir meine Privilegien einfach wieder zugute gekommen, dass wir die Ressourcen hatten, monatelange Kämpfe zu führen mit verschiedenen dafür zuständigen Ämtern und dass wir letztendlich auch das Geld hatten, sowas dann zu ermöglichen. Ich glaube, deswegen ist für mich diese sehr wechselhafte Bildungsbiografie sehr, sehr wichtig gewesen, weil ich dadurch auch nochmal natürlich einen anderen Bezug zu Menschen mit Behinderung bekommen habe. Denn auch jetzt in meinem Berufsalltag spielen Menschen mit Behinderung gerade unter meinen Kolleginnen und Kollegen natürlich eine total untergeordnete Rolle, weil ich eben ganz, ganz, ganz oft der einzige Mensch mit Behinderung bin. Und um auf die Frage zurückzukommen, wie barrierefrei sind wir in Deutschland? Natürlich stehen wir im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern sehr, sehr gut da. Ich glaube aber auch, dass die Verantwortung, die wir als das wohlhabende Land, das wir sind, haben, dass die noch deutlich über das hinausgeht, was wir aktuell leisten. Und ich glaube, das zeigt sich auch bei meinem Arbeitgeber, der mein absoluter Traumarbeitgeber war und wahrscheinlich auch für immer sein wird. Aber auch da gab es natürlich ganz praktische Hürden, die überwunden werden mussten. Stufen, ganz einfach Stufen zu Redaktionsräumen, über die sich natürlich vorher keiner Gedanken gemacht hat. Und diese Stufen mussten dann erstmal beseitigt werden. Und zwar nicht nur in den Köpfen, sondern auch ganz physisch.
Wenn ich es richtig weiß, konnten Sie ja sogar bestimmte Gebäude beim Südwestrundfunk auch erstmal gar nicht betreten. Das führt ja auch zu der Frage, es ist schön, wenn es Goodwill gibt in der Arbeitswelt, aber eigentlich müsste es ja alles oder ist es eigentlich auch gesetzlich geregelt. Aber die Wirtschaft, sei es der Staat, der das nicht immer umsetzt, oder auch die Privatwirtschaft, wehrt sich ja mit Händen und Füßen zum Beispiel gegen neue Vorgaben für Barrierefreiheit in ihren Gebäuden. Wie erklären Sie sich das?
Naja, also wir haben einen völlig falschen falsches Narrativ. Das Narrativ heißt, Barrierefreiheit ist Gift für die Wirtschaft. Das erleben wir jetzt zurzeit ganz stark, weil wir im Parlament, im Bundestag, das Behindertengleichstellungsgesetz diskutieren, wonach auch private Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, wie zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, in ihren Praxen zur Barrierefreiheit verpflichtet werden sollen. Und man hat so den Eindruck, es gibt eben Lobbys, die sagen, wenn ihr das tut, also wenn jetzt die Wirtschaft auch noch irgendwie damit mit den Kosten konfrontiert, dann geht hier das Abendland unter. Das ist Teil der deutschen Angst. Und deswegen sind wir innovativ, eben so, wie wir sind. Und ich kämpfe sehr dafür, dass dieses Narrativ gebrochen wird, weil natürlich sind 13 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen auch Kundinnen und Kunden und können eben konsumieren, wenn sie eben dann in die Shopping Mall, in dem Fall ist es ja klar, ne, die ist barrierefrei und so, reinkommen. Und wenn wir uns mit armen Ländern vergleichen, da sind wir natürlich besser. Wenn wir uns mit reichen Ländern vergleichen, sind wir gar nicht gut. Und das merkt man wirklich an allen Orten. Ob das ist die Arztpraxis, weniger als ein Drittel aller Arztpraxen in Deutschland, die von der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert werden, sind barrierefrei. Das ist eine katastrophale Versorgung im gynäkologischen Bereich von Frauen mit Behinderungen im Rollstuhl. Wir haben ein großes Problem, wenn es um Arbeitsstätten geht, weil da ist die Arbeitsstättenverordnung so geregelt, erst dann, wenn jemand eingestellt wird mit Behinderungen, muss Barrierefreiheit hergestellt werden. Also wir haben einfach noch einen Rechtsrahmen, der einfach nicht modern ist. Und das meine ich eben, wenn wir über Reformen reden, dass wir es gut machen und dass wir jetzt wirklich mal anfangen zu sagen, wenn auch Menschen mit Schwerbehinderung oder Menschen mit Behinderungen in die gesetzliche Krankenversicherung einbezahlen, im gleichen Maße wie anderen, dann müssen sie auch die gleichen Rechte haben. Und das kann man überhaupt nicht erklären, dass eben Menschen mit Behinderungen ihren Arzt, ihre Ärztin nicht frei wählen können.
Müssen sie allerdings auch entsprechend entlohnt werden, wenn sie einzahlen sollen, was sie zum Beispiel in den Behindertenwerkstätten ja nicht werden.
Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir 1,2 Millionen Menschen mit schweren Behinderungen haben, die ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis haben. Also 300.000 Leute arbeiten in der Werkstatt, 1,2 Millionen, viermal so viel auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Und dann nochmal kurz zurück zur Wirtschaft, weil mich das wirklich auch umtreibt. Also wir haben in der Pandemie ja wirklich eine Menge Geld in die Hand genommen, um die Wirtschaft zu unterstützen. Also das war eine Frage der Solidarität. Jetzt, wo jetzt Menschen mit Behinderungen, die übrigens auch eingezahlt haben als Steuerzahler in eben diese Hilfen, jetzt, wo man darüber nachdenkt, die Wirtschaft mit Kosten in irgendeiner Weise zu konfrontieren, die mit Barrierefreiheit zusammenhängt, hier fehlt dann die Solidarität. Wir müssen da besser werden.
Menschen mit Behinderung, Teilhabe unter Sparzwang, darüber reden wir im SWR Kulturforum mit dem Behindertenbeauftragten der Bundesregierung Jürgen Dusel, mit dem Journalisten Simon Dörr und mit Elspeta Szczebak vom Down-Syndrom-Info-Center. Frau Szczebak, die Sozialdebatte, wie sie geführt wird über den Staat, wird auch sehr stark beeinflusst von der Alternative für Deutschland, von der AfD, die sich ja vor allem auch gegen die Inklusion ausspricht und das ja auch abschaffen will. Wie hat es denn Ihrer Wahrnehmung nach diese Diskussion um den Sozialstaat beeinflusst?
Maßgeblich. Wir geben einfach das Feld ab. Wir beugen uns vor den vermeintlichen Ängsten und wir laufen nach der Vorstellung, die uns vorgegeben wird. Wir können das nicht mehr, wir können uns nicht alles leisten. Wir gehen einfach kaputt hier in Deutschland. Wir haben nicht genug Geld. Das ist das Narrativ, das AfD, glaube ich, ist jetzt sehr, sehr plakativ ausgedrückt. Und gleichzeitig feiert sich die AfD an Welt-Down-Syndrom-Tagen mit bunten Sockenbildern. Das widerstrebt allem, was meine Vorstellung von Vielfalt ist, ja.
Und was sind jetzt bunte Sockenbilder?
Bunte Socken stehen für am Welt-Down-Syndrom-Tag hat sich seit einigen Jahren etabliert, dass man zwei verschiedenfarbige Socken trägt, um zu betonen, dass man solidarisch sich zeigt mit Personen mit Down-Syndrom. Warum Socken? Weil Socken in ihrer Form an die Form der Chromosomen erinnern. Unser Bauplan.
Ich verstehe. Jetzt ist es ja nicht nur die AfD, die sagt, wir haben nicht genug Geld, sondern das sagen ja eigentlich unisono alle Parteien. Was unterscheidet denn jetzt die AfD in ihren Aussagen über Inklusion zum Beispiel, die sie ja das immer als ideologisches Projekt bezeichnen, von anderen Parteien?
Also das erste Mal, dass ich, damals war ich 18 Jahre alt, wahrgenommen habe, dass sich die Debatte unterscheidet war, als 2018 die AfD im Bundestag eine kleine Anfrage gestellt hat, in der es kurz gesagt darum ging, ja, eine Art, Zensus auszurufen, wo wie viele Menschen mit Behinderung leben. Und das ist was, was mich damals sehr politisiert hat. Und das war, glaube ich, einfach etwas, wo viele Menschen, und ich daran erinnere ich mich damals auch noch, viele Menschen mit und aber auch ohne Behinderung aufgehorcht haben. Und ich glaube, dass der Ton geprägt ist von einem falschen Narrativ. Dafür braucht es nicht mal eine rechtspopulistische oder in Teilen rechtsextreme Partei. Es gibt dieses falsche Narrativ. Und dann ist es ja eigentlich die Grundidee des Populismus, an solche falschen Narrative anzuknüpfen und darauf aufzubauen und immer so ein Wir-gegen-die-Gefühl zu erzeugen. Und ich glaube, das gelingt der AfD gerade in der Sozialstaatsdebatte sehr gut. Und ja, das ist natürlich was, was gerade Menschen mit Behinderung, glaube ich, sehr ängstlich zurücklässt.
Also ich will das auch nochmal konkret machen. Also wir haben vor einiger Zeit ja das Sommerinterview mit Björn Höcke gehabt, in dem er gesagt hat, man müsse das Bildungssystem von dem Ideologieprojekt der Inklusion befreien. Das sei nicht gut für unsere Kinder. Jetzt habe ich auch eine Schwerbehinderung. Ich war auch ein Kind. Ich bin auch zur Schule gegangen. Und im Gegensatz zu Herrn Dörr habe ich einen anderen Weg gehabt. Also ich war erst auf einer Grundschule für sehbehinderte Kinder in Mannheim und wollte dann auf ein Gymnasium wechseln. Und meinen Eltern wurde gesagt, was ein sehbehindertes Kind kann man den Lehrern nicht zumuten. Dafür gibt es doch das Internat in Marburg. Und meine Eltern haben dann tatsächlich das Bundesland verlassen und ich war auf einer Regelschule. Das war ein Segen für mich. Und ich glaube auch, und ich habe ja viel Kontakt zu meinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, das war für die auch gar nicht schlecht, dass da jemand mal weiß in der Schule, der schlecht sah. Also mit mir konnte man echt nicht gut Fußball spielen, aber irgendwie habe ich das Abi geschafft und dann studiert. So. Und wenn jetzt jemand sagt, dass der inklusive Unterricht quasi eine Belastung ist, also Kinder mit Behinderung eine Belastung ist, und das sei nicht gut, man müsse das Bildungssystem befreien, dann fühle ich mich persönlich angegriffen. Natürlich. Und deswegen habe ich nicht umsonst 2018, und es gibt ja noch andere Aussagen, aber will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich habe 2018 ein Motto für meine Amtszeit ausgegeben. Das war mir sehr wichtig. Ich hätte nie geglaubt, dass dieses Motto jetzt so relevant wird. Dieses Motto heißt, Demokratie braucht Inklusion. Ich will damit einfach sagen, dass Demokratie und Inklusion zwei Seiten derselben Medaille sind. Und das sehen wir jetzt, weil die Leute, die ein Problem haben mit der Demokratie, die haben dann meistens auch ein Problem mit der Inklusion. Das will ich deutlich sagen. Und ich mache mir da schon Sorgen, weil wir merken schon, dass es politische Kräfte gibt, die eben auch wieder angefangen haben, Menschen und Menschengruppen zu verhöhnen, versuchen, die an den Rand zu drängen. Wir kommen aus einer dunklen Vergangenheit. Wir erleben auch international, dass Menschenrechte unter Druck geraten. Stichwort Diversity, Inclusion and Equality. Und wir müssen eine Antwort finden.
Ich würde da gerne mal einhaken. Das klingt alles absolut schlüssig und logisch, aber was bedeutet das wirklich im Alltag?
Das bedeutet ganz konkret, dass wir mehr Inklusion, wir müssen mehr Barrierefreiheit, wir müssen mehr Begegnung schaffen, damit Leute sich austauschen, voneinander lernen können. Das muss unsere Antwort sein auf die Leute, die sagen, wir müssen es wieder trennen.
Frau Stöbak.
Ja, ich denke, es geht grundsätzlich auch um das Menschenbild, also und darüber, das ist nicht diskutabel für mich, aber das Menschenbild, was ich geglaubt habe, dass wir damit leben seit Jahrzehnten, das wird in Frage gestellt gerade. Es wird sortiert und aussortiert. Wie Herr Dussel sagte, bin ich noch zumutbar für diese Gesellschaft? Mit meiner Hautfarbe, mit meiner Behinderung, mit meinem sprachlichen Akzent, diese Trennlinien und dieses Aussortieren, das muss aufhören. Aber wie? Durch Einreden auf andere, wenn man nicht mehr ins Gespräch kommt und nicht mehr die einen von den anderen behaupten, wir sind nicht mehr dialogfähig.
Gleichzeitig dürfen wir uns, finde ich, nicht der Illusion hingeben, dass Inklusion dann endet, wenn man sagt, so, hier ist eine 30-köpfige Klasse, jetzt kommt das 31. Kind mit dem Rollstuhl dazu. Das Klassenzimmer ist ja barrierefrei. Das wird schon funktionieren. Denn ich kann sagen, aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, so einfach war es leider nicht. Einer der Hauptgründe, warum ich mich entschieden habe, auf eine Schule zu wechseln, die da einen anderen Inklusionsgedanken verfolgt, in dem Menschen mit Behinderung sehr viel populärer am Schulleben teilhaben, war, dass ich wahrgenommen habe, dass natürlich auch die Menschen um mich herum, seien es Lehrkräfte oder seien es auch meine Mitschülerinnen und Mitschüler, einfach überfordert waren. Deswegen glaube ich, dass es auch nicht reicht zu sagen, behinderte Menschen müssen mehr dabei sein. Es müssen natürlich auch sich die Rahmenbedingungen so verändern, dass behinderte Menschen auch wirklich die Möglichkeit haben, gleichberechtigt dabei zu sein.
Genau, aber gerade der Umgang mit der Überforderung, haben Sie nicht alle den Eindruck, es ist überall irgendeine Art von Überforderung. Ich bin der Meinung auch, dass es nicht reicht, wenn wir Vielfalt in dem Klassenzimmer abbilden, weil jeder Mensch braucht etwas anderes, geschweige denn zum Beispiel ein Kind mit Down-Syndrom in einem Klassenzimmer. Oder wie Sie ein Kind im Rollstuhl oder wie Sie, Herr Dusel, ein Kind, das nicht sieht. Deshalb, und das ist aber der Grundgedanke der Inklusion, nicht Gleiches für alle, sondern für alle das, was sie für ihre Entwicklung und in dem Fall für ihre Bildung brauchen oder das, was sie für ihr Ankommen im Arbeitsleben brauchen oder in einer Wohnumgebung. Das heißt, dass eigentlich Inklusion baut sehr, sehr stark auf dem Unterstützungsgedanken auf, aber der wird gerade in der Gesellschaft, scheint in bestimmten Narrativen wieder verpönt zu sein.
Frau Schepper, könnte man vielleicht sagen, Inklusion muss einfach professionalisiert werden, denn man hört ja auch von Schulen, von Eltern oder auch von Schülerinnen und Schülern, sei es mit oder ohne Behinderung, dass es einfach nicht gut klappt, weil zum Beispiel zu wenig Personal, zu wenig Geld einfach da ist.
Das kann man immer beklagen, aber wenn eine grundlegende Offenheit da ist, finden sich immer Wege, um die Inklusion zu leben. Also da, wo sich Schulen oder Kindergärten öffnen, leben sie auch mit Hürden natürlich, brauchen mehr Unterstützung, stellen sich ein auf zusätzliche Inklusionskräfte, die mit dabei sind. Das ist ein anderes Zusammenarbeiten. Das bedeutet, dass sich Teams bilden, dass man in einem Tandem manchmal arbeiten muss. Und in vielen Klassenzimmern in bestimmten Bundesländern ist es gar undenkbar, dass zwei verschiedene Lehrkräfte da sind. Eine mit einer Spezialausbildung und eine, die für Stoffunterricht gedacht ist. Also unser Bildungssystem ist ohnehin ein anderes Thema.
Die Alternative ist, das ist die sozusagen Förderschule. Dann muss man sich auch klar werden, dass eben 75% oder etwa 70% der Kinder von Förderschulen verlassen diese Schule ohne Schulabschluss. Also irgendwann endet auch mal die Schule und dann ist die Frage, was folgt dann danach? Und deswegen glaube ich schon, dass es wirklich sehr sinnvoll ist, dass Kinder gemeinsam groß werden und gemeinsam lernen können. Es müssen die Rahmenbedingungen wirklich stimmen. Also wenn man Kinder nur zusammen zur Schule schickt, ohne weiteres, dann ist das Konfusion, dann ist es keine Inklusion. Also es ist neben der Haltungsfrage auch eine Frage der Ressourcen. Wir leisten uns zurzeit zwei parallele Schulsysteme, die beide unterfinanziert sind. Und ich frage mich, ob das für die Zukunft trägt.
Der Konflikt verläuft nicht nur zwischen Sparen und Ausgeben, sondern ja im Grunde zwischen zwei Grundschwierigkeiten oder Prinzipien. Auf der einen Seite muss der Staat finanziell handlungsfähig sein und bleiben und das auch sichern und die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und natürlich auch von Menschen ohne Behinderungen. Die Frage zum Schluss an Sie, Herr Dusel, wie kann Teilhabe unter Sparzwang funktionieren?
Indem man sich die Systeme anschaut und wirklich evidenzbasiert dann Entscheidungen trifft. Also schaut, wo stehen, sind die Kosten, was kann man wirklich besser machen. Ich glaube, da haben wir eine Menge Möglichkeiten durch Abbau von Bürokratie, von Inklusionskonzepten, dass sich Menschen mit Behinderungen tatsächlich auch mal frei machen von Leistungen der Eingliederungshilfe. Das kommt mir wirklich viel zu kurz. Wir sind wirklich da nicht sehr kreativ und denken, naja, jetzt sind die Kosten um 25% gestiegen. Also wenn wir jetzt um 25% kürzen, dann läuft es schon wieder. Nein, es wird nicht laufen. Wir müssen das System tatsächlich klug verändern.
Herr Dörr.
Ich glaube, das hatte ich ja jetzt auch in der Diskussion schon angesprochen, dass die Sichtbarkeit ein wichtiges Thema ist. Und zwar nicht nur, um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen, bei den Bergrettern, sondern in allen Ebenen der Gesellschaft, gerade in Unternehmen, weil gerade in der Wirtschaft es, glaube ich, mehr Stimmen, mehr Perspektiven braucht, die auch aus der Behinderten-Community kommen. Und ich glaube, durch diese Sichtbarkeit wird es dann einfacher, eine evidenzbasierte Debatte zu führen, weil die Menschen dann es deutlich leichter haben zu wissen, worüber sprechen wir hier eigentlich. Denn das sehe ich als großes Problem aktuell, dass wir in gerade populistisch geführten Debatten gerade deswegen nicht zu evidenzbasierten Debatten kommen, weil wir zu wenig wissen, über wen oder was genau wir sprechen. Und ich glaube, deswegen ist die Sichtbarkeit da ein wichtiger Schlüssel.
Menschen mit Behinderung, Teilhabe und der Sparzwang, ja, da stehen wir unter Zwängen und Zwängen sind keine guten Beraterinnen. Deshalb würde ich gerne einfach dafür plädieren, dass wir ganz genau hinschauen auf die Verteilung der Ressourcen und auch darauf hinschauen, was Teilhabe bedeutet. Sie betrifft nämlich nicht nur Menschen mit Behinderungen. Es betrifft uns alle, das große Thema Inklusion und Teilhabe. Wir werden alle eines Tages hoffentlich auch alt, werden auch Unterstützung brauchen. Und das muss uns bewusst sein, dass uns als Gesellschaft im Grunde Dinge tragen, die nicht nur Geld bedeuten, aber auch Dinge, die wir solidarisch teilen. Und das Teilen muss wieder gesellschaftliches Thema sein, ohne Angst und Schrecken davor, dass manche sich dagegen wehren. Und Inklusion, das ist das, was uns als Bestes passieren kann. Deshalb, wir werden auf jeden Fall dafür weiterhin uns einsetzen.
Menschen mit Behinderung, Teilhabe unter Sparzwang. Darüber diskutierten im SWR Kulturforum Elspieta Szczebak, Geschäftsführerin des Down-Syndrom-Info-Centers in Lauf bei Nürnberg, Jürgen Dusel, Behindertenbeauftragter der Bundesregierung, und der Journalist Simon Dörr. Unter Mikrofon war Andrea Beer.